T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ignition, 1. Und dann macht es irgendwie so.
Und dann kommt Lift-off, kommt bitte zum Schluss. Lift-off.
Mursat Radio.
Das ist richtig, Mursat Radio. Danke, Reni, für deine Stimme. Die ist zwar jetzt nicht hier, weil sie heute leider krank ist und sich hiermit entschuldigen lässt. Dafür sind wir mittlerweile zu viert im Studio, weil pünktlich zu Sendebeginn, eigentlich 10 Sekunden zu spät, aber so, ist noch Nummer 4 eingetroffen. Ja, zu Mursat Radio begrüße ich Jogi Hofmüller mal recht herzlich und übergebe an meinen Nächsten.
Ja, hallo, Bernhard Dittelbach.
Und Günther Jähne
und Christian Beutner.
Ja, wunderbar. Ja, die erste Mursat-Radiosendung im Jahre 2013. Ich gewöhne mir jetzt die Sprechweise der US-amerikanischen Nachbarn an 2013. Wir haben vor heute so ein bisschen einen Ausblick auf dieses Jahr zu geben, was wir jetzt in unserem Projekt zu geben. Ist für uns eigentlich auch ganz spannend, weil wir dann eigentlich auch wissen, was wir dann so tun werden in diesem Jahr. Und ja, boah, du schnaufst aber, Günther, hergesprintet sozusagen. Ja, und wir werden euch in der Zwischenzeit, nein, nicht in der Zwischenzeit, also zwischen unseren Updates mit Sounds beglücken. Und zwar, erzähl kurz von dem Projekt. Das Projekt heißt Lift Off, nein, das Projekt heißt nicht Lift Off, das ist ein Blödsinn. Das Projekt heißt Airflow, beziehungsweise Airflow Sounds. Und ist sicher schon einmal besprochen worden. Es gibt ein Video eines Ballonflugs, also so eines Wetterballonflugs. Und dieses Video haben dann Leute aus dem Mursat-Team, also der Richie und die Reni und ein paar andere, zerstückelt. Das ist eine gute Idee. Und in, glaube ich, 24 Stücke zerteilt, die 24 Stücke an 24 Musikerinnen, Komponistinnen, Klangkünstlerinnen und dergleichen irgendwie verschickt und sie gebeten, jeweils zu dem einen Stück, das ist, also zu dem Ausschnitt des Videos, einen Sound zu produzieren. Die Sounds sind dann zurückgekommen und wieder zu einem langen Video mit Soundtrack zusammengeschnitten worden. Und wir sind natürlich in der glücklichen Lage, auch die reine Audioversion hier zu haben und werden einzelne Stücke aus dem Projekt Airflow Sounds vorstellen. Und ich glaube, wir beginnen jetzt gleich mal, dann können wir uns noch ein bisschen eingrooven da mit dem ersten Stück. Und das ist auch wieder von der Reni. Müssen wir ein bisschen spielen, damit sie auch wieder präsent ist heute, weil sie ja leider nicht hier sein kann. Das Stück trägt den Titel Lift Off und ist natürlich auch wirklich gleich der Anfang des Videos, nämlich der Start des Ballons. Wir hören uns in wenigen Minuten wieder live. Haha, das ging daneben. Weil, da muss man draufklicken. Also, wir hören uns in wenigen Minuten wieder live.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ignition, 1. Und dann macht es irgendwie so.
Und dann kommt Lift-off, kommt bitte zum Schluss. Lift-off.
Mursat Radio.
Thank you.
So, mit dem Player stehen wir ein bisschen auf Kriegsfuß, aber das ist wahrscheinlich mittlerweile schon bemerkt worden. Gut, wir sind wieder hier. Und zwar, bevor wir den Ausblick auf das laufende Jahr machen, hat der Günther noch ein paar Nachträge zum vergangenen Jahr, die wir nämlich bei der letzten Sendung irgendwie aus Zeitmangel dann unterschlagen mussten. Gell?
Ja, wir haben letztes Jahr, und letzte Sendung, relativ lang über den Felix Baumgartner gesprochen und über den bemerkenswerten Sprung aus physiologischer Sicht, nämlich nicht nur wegen der Rekorde. Und da ist leider dann die Sendezeit schon aus gewesen. Der Neil Armstrong ist im vergangenen Jahr gestorben. Das war der, der mit dem Buzz Aldrin geknobelt hat, wer als erster seinen Fuß am Mond setzen darf und das gewonnen hat. Und leider noch ein zweiter, der nicht mehr lebt, ist der Josko von Buttenkammer, der Assistent vom Wehrenherr von Braun. Man kennt ihn, so ein großer, graumelierter Herr, ist jetzt auch nicht mehr unter uns. Ja? Mhm. Und das war eigentlich der traurige Abschluss vom letzten Jahr. Und es kann nur besser werden, nicht?
Ja. Inwiefern? Der Christian irritiert mich gerade mit Handzeichen, die ich nicht verstehe. Macht dann nichts. Gut, dass wir nicht im Fernsehen sind.
Dafür ja. Live im Radio.
Das war es in dem Sinn schon.
Du hast mich sofort daran erinnert, ja.
Und ich hole das jetzt noch. Jetzt sind wir echt gut drauf.
Ja, eröffnen wir die Live-Projektbesprechung von Musa 2013.
Habt ihr auf meinen Schlusssatz noch gewartet, nicht?
Ja.
Das ist das Fazit, und das kann ich jedem sagen, der mit Raumfahrt zu tun hat. Man muss relativ früh beginnen, damit man diese langen Missionen, vor allem auch die Missionsplanungen, Verschiebungen und so weiter, noch als halbwegs rüstiger Pensionist dann beenden kann.
Ja, da haben wir ja dann noch viel vor.
Offensichtlich, ja. Mal schauen, ob mir das gelingt, das Mursat-Projekt noch als rüstiger Pensionist in seiner Vollendung zu erleben. Aber da ist noch viel Zeit, weil vor allem bis zur Pension habe ich noch viel Zeit.
Ja, aber das Wichtigste ist offensichtlich fit bleiben, ne?
Genau, das Wichtigste ist fit bleiben.
Genau. Ah ja, da gab es ja, Fitsat 1 ist ja geflogen. Der LED-Satellit.
Der LED-Satellit, ja. Hat den jemand gesehen?
Nein, leider nicht.
Geschaut haben wir mit viel Glühwein.
Mit viel
da
Glühwein.
Da war gerade so eine Live-Party vor dem Physikinstitut. Mhm. Und außer dem Jupiter und dem Stier, in dem er ungefähr im Sternzeichen Stier, wo er sich gerade aufhält, haben wir nicht viel sehen können.
Na, aber schön, dass es jetzt endlich wer gemacht hat und dass es mehr oder weniger funktioniert hat. Jetzt wollte ich ja, 2009 wollte ich, dass ich schon am Bursa draufbauen und jetzt müssen wir es definitiv nicht mehr machen, weil es haben schon Leute erlebt.
Genau.
Ne? Also abgehakt.
Abgehakt. Ja, late in space. Ich würde mal sagen, also für uns schaut es ja so aus, dass das mit dem... mit dem, was wir ja letztens auch schon von der Render live, aufgezeichnet gehört haben, also erfolgreicher Raketentest, also zumindest von einem Modul am Prüfstand, würde ich jetzt einmal sagen, steigte die Wahrscheinlichkeit, dass 2013 ein Launchtermin für den Mursat, beziehungsweise eigentlich also für die erste Mission von Interorbital Systems, realisiert werden wird oder mal ausgerufen wird, oder? Wie seht ihr das?
Ich warte noch ab.
Das tun wir natürlich sowieso immer. Die Wahrscheinlichkeit steigt. Das heißt ja noch nicht, dass es sicher ist.
Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist zwischen 0 und 1.
Das unterschreibe ich.
Dem wird niemand widersprechen.
Ja, aber es muss gesagt werden, glaube ich. Also das ist schon... Dass man weiß, wo man sich bewegt. Ja?
Sie haben jetzt, wann haben Sie den ersten angekündigt gehabt? 2008. Das sind ja jetzt doch 5 Jahre.
Ich glaube nicht, dass 2008 der erste Termin war. Den ersten Termin, den wir gehört haben, war Dezember 2008. Ich glaube, die Firma gibt es seit Mitte der 90er Jahre und ich glaube, die trauen seit 1999 mit dem ersten Start oder so. Würde ich jetzt einmal tippen.
Okay, naja.
Ohne es zu wissen.
Ich möchte da noch aus der letzten Sendung das wiederholen. Also dadurch, dass es von den Vereinigten Staaten aus gestartet wird, hat man sich ungefähr 3 Jahre Rechtsstreit eingespart. Also sozusagen bin ich zuversichtlich, dass bald was zumindest in irgendeine Richtung vielleicht nach oben fliegt.
Ja, auf jeden Fall. Unabhängig von der Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1, ob das erste iOS-Raketchen jetzt wirklich fliegen wird, hält uns das ja nicht davon ab, auch zügig beim Mursat weiterzumachen. Ja, was würdest du denn sagen, Yogi, was sind denn so die nächsten Sachen, die wir jetzt organisatorisch angehen müssten? Also ich hinte mal so irgendwie Leute. Wir haben, glaube ich, noch ganz, ganz viele Sachen, an denen jetzt gerade nicht aktiv niemand arbeitet. Vielleicht irgendwie bräuchte man Leute, die wieder damit arbeiten, die mitarbeiten.
Also bräuchten ist gut. Also wie gesagt, ich glaube, wir betonen das immer wieder, dass wir für Mitarbeit immer offen sind. Und ja, was suchen wir gerade konkret oder was wäre eigentlich gerade konkret gefragt? Eigentlich geht es schon immer wieder viel um Technik, Christian, oder?
Ja, schon. Zumindest, also das ist das, was ich so zu sich, weil ich halt für die Technik verantwortlich bin.
Ja.
Was sonst so noch zum Tun ist, da fragt man vielleicht besser die Reni oder ID. Technik, ja, wir arbeiten momentan wieder ein bisschen stärker an den Funkgeräten, haben da ein bisschen Fortschritte erzielt, dann wieder ein paar Rückschritte, wie das halt so läuft. Könnte man Leute brauchen, die sich mit HF-Layouts beschäftigen und auskennen? Das ist immer gut für uns.
Ja. Um das jetzt einmal ein bisschen runterzubrechen, vielleicht also für die, die es jetzt nicht gerade ganz verstehen, also HF-Layouts, also wie platziere ich Bauteile von der Platine, sodass das im Hochfrequenzbereich auch noch wirklich funktioniert, weil da gibt es ja ein bisschen andere Effekte, als wenn man jetzt, sag ich jetzt einmal unter großen Anführungszeichen nur Widerstände verlötet oder so. Also HF-Layout-Spezialisten, Spezialistinnen gefragt.
Ja,
mich würde am besten gleich im Studio anrufen, wir führen halt alles live, wir machen auch Bewerbungsgespräche live.
0316 830 880 80.
Mhm. Ja, aber mich würde das anders interessieren, nämlich so, wie ist der technische Stand bei Dingen, wo jetzt wir beide gerade nicht dran arbeiten?
Stand oder Fortschritt? Fortschritt wäre viel einfacher zu erklären.
Ja, ich weiß, deswegen frage ich ja nach Stand.
Stand, ja.
Oder nein, du musst nicht den Stand sagen. Sag einfach, was sind die Dinge, die zu tun sind, an denen wir beide gerade aktiv nicht arbeiten?
Ganz klar, das Hardware-Design vom Hauptprozessorsystem, also von dem, der die Applikationen laufen lässt, mit aller Hardware, die da so dranhängt, Kamera, Speicherkarten, was haben wir sonst noch? Die LED in Space.
Ja, Soundkarte.
Soundkarte, richtig, danke. Solche Dinge, die da ist eigentlich seit einem halben Jahr nicht wirklich viel weitergegangen, außer dass ich 2-3 Mal ins Layout reingeschaut habe und ein paar Sachen geändert habe.
Also da stehen wir auf Version
0.1.
Überarbeitung angesagt.
Ja. Das halte ich gerade für besonders schlimm, weil das eigentlich Sachen sind, die parallel laufen könnten und momentan tut sie niemand. Und das sind eigentlich, glaube ich, auch ganz spannende Sachen, wo halt auch Leute momentan, die auch ein bisschen mit Cortex-Arm oder ARM-Prozessoren, man denkt jetzt an die ganzen Handys und Embedded-Plattformen, wo es sicher Leute gibt, die da Spaß dran haben, die man eigentlich einladen könnte. Ne? Und das sollte man mal wieder wirklich aktiv sagen, ja, hey, wir haben Applications zu programmieren, so richtig den spannenden Teil, was tut der Satellit? Und da ist auch jetzt mit der Hardware was zu tun, klar, Platinen-Layout, aber auch wirklich von der Software was zu tun. Und da könnten sich eigentlich Leute reinhängen. Ne?
Ja, also ich möchte vielleicht nachschießen oder so, also wir bemühen uns oder wir versuchen ja immer wieder, wenn Leute sich wirklich ernsthaft um was bemühen und das eventuell, was weiß ich, auf der Uni verwenden möchten oder so, ja, da jetzt irgendwie, was weiß ich, Backarbeiten oder Diplomarbeiten daraus zu kreieren und mit den zuständigen Professoren da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Also das ist möglich, ja, das ist möglich.
Ja, das hat ja auch mit der FH schon einmal zum Teil funktioniert. Also wir haben ja da schon, also da ist zumindest einmal was weitergegangen. Free RTOS, glaube ich,
Yep.
Haben wir da einiges implementiert an Grundstock. Also das ist zumindest das ein Grundlayer, mit dem man jetzt arbeiten kann, ist da, wo man einfach nur mal hergehen muss und nicht alles von Null anfangen muss. Na, jetzt bräuchte man halt irgendwie, na, vielleicht melden wir uns mal bei der Uni. Vielleicht wollen ja wieder mal Leute irgendwo eine Backarbeit oder Diplomarbeit vergeben. Und da könnte man in der Richtung sowas machen, ne? Müssten wir uns Bereichsbeschreibung oder sowas ausarbeiten einmal.
Ja, soviel zum Ausblick einmal in der einen Richtung. Also, ich glaube, wir sind ja schon etwas bescheidener geworden mit unseren Zielen. Wenn ich jetzt mal kurz einen Rückblick mache.
Wirklich? Das wäre überhaupt nicht.
Doch, schon, weil wir wollten ja eigentlich sowas wie ein Engineering Model mit Jahresende 2012 fertig haben. Also zumindest war das... Also,
naja, dass wir irgendwelche Deadlines nicht einhalten, würde jetzt nicht als sich bescheidener geben einschätzen. Oder?
Insofern würde ich sagen, wir sind dahingehend einmal bescheidener geworden, dass wir jetzt irgendwie also keine großen Deadlines für 2013 haben oder vielleicht sind wir realistischer geworden oder so. Ich glaube, die Komplexität der ganzen Aufgabe ist natürlich einfach auch größer, als wir sie am Anfang, glaube ich, eingeschätzt haben. Aber auch, weil wir ja viel umdesignt haben an dem ganzen ursprünglichen Werk. Aber egal. Das große Vorhaben ist es, einfach weiterzuarbeiten, ja? Und Stück für Stück, sage ich mal so, an der Hardware weiter zu basteln. Ja. Okay. Gut, das war's mit dem Ausblick Mozart 2013. wir haben ja wir, jetzt, das ist immer so ein schwieriges Wir, aber Christian, Reni und ich sind irgendwann einmal Ende letztes Jahr noch einmal zusammengesessen und haben eine Zeit überlegt, was weiß ich, wie wir jetzt mit ein paar Dingen weiter tun und dann eine lustige Idee gehabt, die wir jetzt auch dieses Jahr umsetzen werden. Und das ist jetzt vielleicht nicht so direkt Satellitenprojekt, aber ich sage immer, das ist einer dieser Spin-offs, der natürlich schon direkt mit dem Satelliten zu tun hat, aber nicht der Satellit selber ist. Und zwar werden wir eine mobile Ground Station entwickeln. Eine mobile Ground Station soll bestenfalls dann als Fahrradanhänger ausgeführt werden und dazu dienen, irgendwo auf einen tollen Ort zu fahren, an dem man, was weiß ich, gute Sicht in alle Himmelsrichtungen und vor allem nach oben hat. Und mit halbwegs vernünftigen Equipment, eben unabhängig von, was weiß ich, Steckdosen und sonstigen irgendwie, eine Satellitenlauschanlage aufzubauen, wo man dann Satelliten verfolgen kann und bestenfalls, was weiß ich, Daten runterladen oder sogar mit den Satelliten kommunizieren, sofern es welche sind, die halt auch öffentliche, sage ich mal, also öffentliche Zweiweg-Funk-Relais sind.
Ja. Jetzt sind wir aber bis auf das, dass wir wissen, dass das ein Fahrradanhänger werden wird, nicht so weit eigentlich.
Na, das stimmt, aber wir haben ja noch keine weiteren, weiß ich nicht, Design-Meetings oder sonstiges gehabt. Wir wissen, dass wir, also wir haben uns wieder mal so einen Rahmen gesteckt, in dem wir uns bewegen wollen.
Ja, und ich finde das auch relativ wichtig, weil immer eigentlich oder halt für das Team gern wünschen würde, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten würden auf die Zeit, wenn der Satellit dann fliegt. Zu Deutsch, was wir ausprobieren, wie man am besten die Satelliten denn so empfängt und wirklich einmal versucht, das zu trainieren quasi mit den Satelliten, die da draußen ja schon rumfliegen. Gibt es ja genug.
Ja, da haben wir vorher ja gerade das erwähnt. Am 6. und 7. Juli gibt es in Dobel den Field Day von den Amateurfunkern. Und
haben wir das erwähnt, wirklich?
In unserer Vorbesprechung.
So. Ja, aber das, ja, okay, ah ja, das stimmt, ja.
Und in so einem, bei so einer Gelegenheit kann man das natürlich aufgreifen. Und der Bernhard hat natürlich schon öfters solche Einladungen ausgesprochen. Die könnte jetzt eine größere Runde aussprechen, dass also Leute, die interessiert sind, einmal Satelliten zu treffen, da ein bisschen mitmachen können. Da verpflichtet man sich nicht gleich zu einer Back- oder Tippelarbeit. Das ist also eine Sache von einem Nachmittag oder von einer schönen Nacht, nicht?
Also Satelliten hören und üben am Field Day in Dobel. Sagst du nochmal das Datum?
6. und 7. Juli wird es.
Ja, Heißt das, wir haben jetzt eine Deadline für unseren Fahrradanhänger?
Ouch. Keine Deadlines.
Dort gibt es genügend Antennen, die gut die Trecken können, weiß ich nicht, aber Geräte sind da genügend vorhanden.
Ach, Spaghetti Monster sei Dank. Ja,
sprich, Musik? Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt selber mal eine kurze Pause. Wir gehen zum nächsten Stück. Die Stücke dauern übrigens alle immer so knapp unter 3 Minuten, also das Video ist zerschnipselt. Stück 02, also kurz nach dem Start, stammt von Alien Productions und nennt sich Difference Engine Air und den Rest kann ich nicht mehr lesen. Schauen wir mal, was rauskommt. Zumindest das Ende gut erwischt, oder? Das war Airflow Sounds von Alien Productions. Der zweite Track aus dem Video sozusagen. Ja, wir sind wieder zurück mit unserem, ich sage jetzt mal, mit dem Versuch einer Vorschau, was wir 2013 so vorhaben. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir sind also richtig geschrumpft als Team irgendwie. Also, wir sind immer weniger geworden und haben immer mehr vor. Das macht den Ausblick natürlich auch ein bisschen schwieriger.
Also To-Do Nummer 1, mehr Leute werden.
Genau, und ich glaube, das ist einfach der große Ausblick, den wir uns da irgendwie selber setzen sollten. Dass das Team beträchtlich wächst, damit man
mit den Sachen klappen. Ja? Du hast vor was von einer Ausstellung gesagt oder so?
Na?
Okay. Na, dann weißt du, haben wir jetzt gedacht, vielleicht ist so ein bisschen Präsenz oder so wenn man irgendwo zeigt, bringt auch wieder mehr Leute, obwohl es natürlich andere Kanäle sind, ja, und Leute, die jetzt aktiv über was mitarbeiten, nicht unbedingt die Leute sind, die sich anschauen, was da Leute machen, weil die wollen ja meistens Sachen sehen, die für sie neu sind. Wir brauchen ja eher Leute, die an etwas arbeiten, das ihnen leicht von der Hand fällt. Aber ja, nur so auch als Ausblick auf 2013 ist mir das nur kurz eingefallen, was man auch so auf der Kunstseite vielleicht machen könnte, wobei das natürlich nicht mein zugeschriebenes Metier ist.
Ja, wir haben noch zu wenig konkrete Dinge, um das jetzt wirklich dann noch großartig anzukündigen. Sobald es konkret ist, werden wir es natürlich ankündigen. Klar. Aber weil es uns einfach zu sehr in Richtung heiße Luft geht. Und
ja, das, du hast schon recht.
Finde ich jetzt auch nicht so interessant.
Wir haben ganz viel Planer, ganz viele Schaltungen. Das ist natürlich jetzt nicht so toll zum Ausstellen. Und es wäre halt viel schöner, wenn man wie am Filter dann schon was hat, womit man echt funken kann, was sich schön dreht.
Ja, das ist so im Punkt, also das ist jetzt gar nicht so Ausblick, sondern das wäre eigentlich irgendwie so, also das kommt das steht auf der Wishlist, ja. Ein halbwegs vernünftiges Funkmodul zu haben, also so das dem entspricht, was irgendwann einmal im Mursat funktionieren könnte oder eingebaut werden könnte. Der Field Day der Funkamateure ist ja traditionell auch immer so ein Tag oder ein Termin, an dem auch wieder so ein Wetterballonstart stattfinden könnte zumindest. Ja. Das hängt immer davon ab, was es ist, wie das Wetter so ist und so und ob man die Genehmigung rechtzeitig kriegt und dergleichen Dinge. Und solche Wetterballonflüge, die ja dann doch was weiß ich, auf 25, 30 Kilometer oder manchmal darüber hinausgehen, sind natürlich einfach ganz billige und trotzdem sehr, sehr sinnvolle Tests für die Funkkommunikation mit dem Satelliten. Man kriegt dann ja bald einmal Distanzen zusammen, die auch dementsprechend, die man dann in Realita hat, wenn man mit dem Satelliten spricht. Also so gesehen steht das natürlich auf der Wunschliste, aber ja, ob wir da hinkommen, ist eine andere Frage. Ja. Das hängt jetzt davon ab, wie das Recruiting da jetzt on air funktioniert und so. Also bis jetzt hat dann niemand angerufen, der Hörer liegt schon drauf. Gell? Ja, passt. Obwohl es natürlich strategisch wäre es ja viel gescheiter. Strategisch wäre es ja viel gescheiter, den Hörer abzunehmen und alle, die anrufen, kriegen besetzt und denken sie, verdammt, jetzt komme ich da wieder nicht durch und so. Ist nicht so.
Ja, naja. Ich meine, in den Ballon rein selber werden wir jetzt wahrscheinlich nicht kommen von den Funkamateuren.
Das ist immer schon angeboten.
Ja, nein, dann müssen wir uns ja rechtzeitig melden, aber sonst baut der Christian Lammer seine eigene Funkelektronik.
Ja, abgesehen davon.
Und für sich braucht er die ja auch, weil wir kein GPS-Modul drauf haben. Also genau. Für das Wiederfinden der Nutzlast ist sowas erforderlich und das heißt, wir können nur mitfliegen und nicht selber die ganze Telemetrie abwickeln, weil uns eben die Position fehlen würde und ich habe das gesehen, also bei verschiedenen Starts, das ÖWF zum Beispiel hat Flüge durchgeführt und ohne ein GPS-Signal sind die Chancen, den Landeteil, also der Ballon zerplatzte in der Höhe, aber das Landemodul das am Fallschirm runterkommt, im Prinzip die ganze Elektronik bleibt erhalten und das dann in einem Wald aus einer Baumkrone zu fischen, ist ziemlich chancenlos ohne eine GPS-Koordinate. Mit einer Funkbeilung kann man Probleme haben, dass die Elektronik beim Aufschlag beschädigt wird oder in ein unzugängliches Gebiet fällt, wo man also einen Funkschatten hat und das nicht direkt anpeilen kann. Und bei Distanzen, wir reden so von 100 Kilometer aufwärts, hat man da einfach keine Möglichkeit, so ein Wattsignal zu peilen, nicht? Oder noch zu empfangen.
Ja, wenn in der Nähe ist so eine Funkbeilung dann für die letzten Meter schon praktisch, oder? Oder zumindest lustig, weil wenn man da so an die Fuchsjagd denkt oder so, die es ja auch im Dobelfilter gibt. Ja.
Das ist sowieso dann die, wie sagt man, wenn die Methode 1 versagt eh meistens, dann ist das die Methode 2. Die Methode 3 ist dann irgendwo einen Zettel reinzuhängen, falls es jemand zufällig bei Forstarbeiten findet oder auf einem Parkplatz, dass er vielleicht anruft und ja, so. optisch jedenfalls, also man hat mit dem Auto kaum die Chance, sowas zu verfolgen, weil sich die Winde doch stark drehen. Ich weiß nicht, sollen wir da internes auch sagen? Da wirst du wahrscheinlich genauer Bescheid wissen.
Internas inwiefern? Von der Fuchsjagd?
Ja,
wie
so eine Fuchsjagd.
Ja, naja, also das Allerwichtigste mal, bei der Fuchsjagd kommen keine Füchse zu Schaden, weil die Füchse sind alle nur elektronische Peilsender. Und man läuft halt selbst durch den Wald und jagt die piepsenden, mit Morsecode sich meldenden Füchse, indem man einfach von verschiedenen Positionen aus Peilungen aufnimmt. Dann einfach so auf seiner eigenen Karte, die man so mit hat, so ein bisschen trianguliert, in die richtige Richtung läuft und dann nochmal schaut, wie weit man ungefähr weg ist und in welche Richtung ungefähr passt. Dann findet man meistens so ein rotes Fähnchen mit so einem Stempel, den man schon von den Orientierungsläufen kennt. Und da sind wir auch gleich wieder beim Wettbewerbsteil. Es gibt nämlich Leute, die machen das auf Zeit, eigentlich die meisten. Und insofern ist das auch schon eine recht alte und anerkannte Wettbewerbssportart, wo es, wenn man da das alles abläuft, schon ordentlich sportlich hergeht.
Was mir dazu bringt, meinen Regler wieder aufzudrehen, was mir dazu bringt, nochmal darüber nachzudenken, wenn wir jetzt einen Ballonflug machen mit einer Mursat-Sendeanlage, kann man das ja mit einer anderen Form von Wettbewerb auch sehr gut koppeln, nämlich mit dem Empfangswettbewerb, ja, dass man einfach jetzt in den Amateurfunkkreisen zum Beispiel ausschreibt, dann und dann wird dieser Ballonflug stattfinden und wer den besten Empfangsbericht von am weitesten weg irgendwie liefert oder so, gewinnt was. Oder es kriegen sowieso eigentlich alle was, die uns zumindest irgendwie glaubwürdige Empfangsberichte liefern können. Das wäre eine interessante Geschichte, oder?
Das wäre eine super Geschichte.
Ja.
Vielleicht kriegen wir sogar schon ein bisschen vom Protokoll, wenn ich, also das ist jetzt To-Do für mich selber, mit dem Store in Forward oder sowas was fertig. Ne? Oder können sogar schon ein paar Nachrichten senden, weil einer der Pläne von Mursat ist ja regelmäßig so Nachrichten vom Space runter zu senden, die mitfliegen sollen und vielleicht auch mitgefunkt werden sollen und vielleicht geht das ja auch schon.
Ja, nächster Wettbewerbsgedanke, wunderbar. Und wenn wir mit dem allen fertig sind, ist es ja vorüber. Denke mir zumindest. Also zumindest was meinen Energiehaushalt anbelangt.
Ja, an dem Tag.
Weißt du, Christian, Kopfschütteln kommt im Radio nicht so gut.
Ich wollte ja in meine Verneinung nicht unbedingt kundtun, aber
also, okay.
Du hast mich natürlich jetzt dazu gezwungen.
Ja, genau. Wie? Das Jahr ist dann noch nicht vorüber, das heißt, wir haben da noch mehr.
Na, ich glaube nicht, dass das vorüber sein muss. Und es kann natürlich vorüber sein, wenn man nichts tut. Ne? Außerdem, dann ist es halt irgendwann vorüber. Das geht von selbst, da braucht man nicht viel dafür tun.
Stimmt, ja, stimmt. Da fällt mir jetzt eine ganz andere Geschichte ein, aber die lasse ich jetzt bleiben. Widmen wir uns jetzt dem nächsten Stück aus dem Airflow-Programm. Stammt von Anna Kropfelder und heißt einfach Anna Kropfelder.
Eins. Zwei. Drei. 4, 5, 1, 13, 14, 15, 8, 16, 8.
So, ich hoffe, dass das jetzt trotz der befürchteten Kompressorverzerrungseffekte, die man da noch drauf haben, irgendwie auch noch halbwegs hörbar war. Es ist immer ein bisschen schwierig, sehr, sehr, sehr leise Stücke oder Stücke wie dieses, das mit sehr viel Stille arbeitet, im Radio zu spielen. Aber man muss jetzt trotzdem immer wieder versuchen, denke ich mal. Ja, zurück in der illustren Runde der wenigen verbliebenen Mursat-Team-Mitglieder. Eigentlich ja eh halt eine sehr, sehr, sehr stark techniklastige Sendung, oder?
Naja.
Ja, zumindest von den Leuten, die im Studio sitzen.
Von den Leuten, die im Studio sitzen, natürlich.
Ja, wie kommt das eigentlich, dass jetzt nur mehr wir oder mehr oder weniger so wenige da sind? Also die Leute, die mehr oder weniger an den anderen Sachen mal arbeiten wollten. Was meinst du, wenn wir so mal so richtig böse Selbstreflexion machen?
Ne? Gesagt,
also die waren hauptsächlich nicht in Graz und waren hauptsächlich nicht regelmäßig bei den Treffen dabei und waren dann halt mit ihrem Uni-Projekt fertig und das war's dann, ne? Oder...
Fragt die, die wegblieben sind. kann ich dir nicht beantworten.
Naja, gut. Naja, ich wollte nur sagen, es wäre gut zu wissen gewesen. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, als was ich mir zusammengereimt habe. Aber wie gesagt, es verstärkt mich nur noch mehr. Wir brauchen nicht nur Leute, die wieder an den coolen Sachen die nächsten Schritte arbeiten, sondern wir brauchen, glaube ich, auch nochmal jemanden, der nur dahinter ist, wieder immer für ihr neue Schritte neue Leute zu suchen. Weil auch das ist ein Job, der unbesetzt ist gerade.
Der Job, der unbesetzt ist, ist der, der was fertig macht.
Der Terminator.
Es gibt tausende Mitarbeiter, die alle schon 5 Minuten sich mit Mursat beschäftigt haben und da mitgearbeitet haben für 5 Minuten, aber fertig geworden sind, ist niemand davon. Das ist das, was fehlt.
Ja, das ist wahr.
Ja. Ich würde sagen, da wir zum Teil sehr, wie sagt man, erprobte Technik einsetzen, müssten das ja nicht nur ganz junge Leute sein. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Amateurfunker, dem es in seiner Bude schon zu eng wird und der mal in der Jakominigasse frische Luft schnappen möchte.
Das wäre großartig. Das wäre großartig, ja. Also...
So Nummer 16, oder?
ja. Okay. 16, Erdgeschoss links. Jakomini-Straße.
Und ein großes R und ein Dreier. Das ist ein kubisches R. Ist da zu finden und einfach mal reinschauen.
Das R steht für Realraum. Der Grazer Hackerspace. Und einfach mal reinschauen ist, also wenn, dann glaube ich am gescheitesten einfach Dienstagabends, und zwar Dienstag, Zeitpunkt, also eigentlich so 20 Uhr, oder?
Naja, ich bin meistens ab 18 Uhr dort.
Du bist ab 18 Uhr dort.
Und da ist eigentlich immer die Tür offen für jeden oder jede, die mitarbeiten möchten.
Genau.
Oder sich mal anhören will, was jetzt so konkret, oder sich zeigen lassen will.
Was es schon gibt, nämlich.
Und ist ja so. Was so zu tun wäre, so auf welchem Board man jetzt arbeiten würde, mit welchem Code man weiterschreiben würde, müsste. Solche Sachen halt.
Ja,
wo könnte
damit
man...
Damit man nicht wieder... zu spät damit anfangen, wie beim letzten Mal.
Ja, ja.
Es gibt ja noch eine Neuigkeit, und zwar am 11. Februar gibt es einen Start in Indien und der Tuxat 1, der Grazer, der TU Graz, wird da gemeinsam mit anderen Satelliten auf einer indischen Trägerrakete in den Orbit geschossen und ja, spätestens dann heißt Daumen halten, dass das erfolgreich in eine Umlaufbahn kommt und seine Mission beginnen kann.
Also heute, wenn ich nochmal vor allem die Daumen, dass der ich sage jetzt nochmal vorläufig letzte Launchtermin wirklich hält, die Verschiebungen, also es ist ihnen ja in den letzten, was weiß ich, 4, 5 Jahren irgendwie ziemlich ähnlich gegangen wie uns auch, dass sich der Starttermin einfach immer wieder verschoben hat. Und das ist nichts, wofür jetzt die TU Graz oder das Team was kann. Wir haben das letztens eh versucht, genauer zu erklären irgendwie. Sie fahren Piggyback. Also sie sind quasi sowas wie die wie der Streusel am Raketenkuchen. Ja? Nicht wirklich notwendig, aber fein, wenn man es hat, weil für die Firma heißt das, also für die Raketenfirma oder den Launch Provider eben, dass zusätzlich noch ein bisschen Geld reinkommt. Die Hauptmission ist ein größerer Satellit, keine Ahnung von wem, und die zahlen halt sehr, sehr, sehr viel Geld, also die decken wahrscheinlich 98% der Startkosten ab oder so, und die haben natürlich das Sagen, und wenn die irgendwie sagen, geht sie doch noch nicht aus am 11.2., dann kann das Tuxat-Team einfach nur sagen, okay, ja, wir nehmen das Zähneknirschen zur Kenntnis. Deswegen sage ich, halt mir nicht die Daumen, dass es wirklich funktioniert und dass die anderen mit ihrer Payload rechtzeitig fertig werden.
Festes Daumen.
Wir schalten jetzt um und übertragen 30 Sekunden festes Daumen. Ist das ja radiotechnisch tauglich. Radiotauglich.
Naja, nein, ist das nicht. Das habe ich schon einmal gemacht, aber
Daumen
schon
halten.
Länger her, ja. 1997. 1996 war es ein Marsjahr. Und ich weiß nicht, ob sich jemand an die Cluster-Satelliten erinnern kann, die so schön runtergeregnet sind in den Sumpf von Französisch-Guyana oder von einer über Mars 96. Ein Triebwerk von 5 hat nicht gezündet und dadurch war der Transferorbit zu niedrig und die Rakete ist irgendwo in den Pazifik gestürzt nach mehreren Tagen. Also man konnte die nicht mehr aktivieren und da hat man einfach aus Sparmaßnahmen alle möglichen Übertragungen und Schiffe im Atlantik eingespart und Resultat war also, dass man an diesem falschen Orbit nichts mehr korrigieren konnte, weil eben diese ersten Stufen bei fast allen Systemen nicht wieder zündbar sind. Und folglich 1997 bin ich nach Florida geflogen, gerade einmal um Daumen zu halten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil bei so einer Mission kann relativ viel schief gehen. Auch noch im letzten Moment, dass zum Beispiel jemand vergisst, den Transmitter für die Datenübertragung rechtzeitig einzuschalten. Nicht? Das ist bei der Mission dann passiert. Das Glück war, dass es 2 solche Kanäle gegeben hat und zumindest 50% der Daten bis zur Erde geschafft haben. Und bei so einer Mission gehört schon eine Portion Glück dazu. Die gleiche Mission, also Cassini-Huygens, hat das Problem gehabt, dass der Doppler-Effekt bei der Landesonde nicht berücksichtigt wurde und man wollte da den Empfänger besonders gut ausführen und hat dann durch die hohe Relativgeschwindigkeit die Empfangsfrequenz also nicht mehr erwischt oder hätte sie nicht mehr erwischt. Man hat dann das Gott sei Dank durch Umplanen der Mission beheben können. Und so ein interplanetarer Flug ist natürlich auch ein Lernprozess und oft schafft man es noch, während die Sonde unterwegs ist, also sie zu reprogrammieren und das Missionsziel zu erweitern, weil meistens sind also 2 Monate oder 2 Jahre geplante Missionsdauer und dann fliegt das Ding 10 Jahre und liefert immer noch Daten. Das ist bei uns nicht möglich, weil wir keine Atombatterien haben und davon zu niedrigen Orbit unterwegs sind, aber diese interplanetaren Flüge dauern doch sehr lange und man hat vor allem nicht die Zeit, wieder 10 Jahre zu warten, bis die nächste Sonde so weit draußen ist. Und darum werden zum Beispiel die Voyager-Sonden noch heute getrackt und verfolgt, die seit, hilft es mal weiter?
Seit den 70ern auf jeden Fall.
72 unterwegs sind. Und jetzt sind sie in einem Bereich, wo sie wieder interessante Daten liefern, wo eben die Frage ist, wo endet die Solarsphäre und wo beginnt die Galaxis sozusagen.
Ne, der Wind der Galaxis, glaube ich.
Der Wind der Galaxis, ja. Mhm. Und also so gesehen, man hat nicht so öfters die Chance, sowas so weit rauszuschießen. Und da muss man sich einiges überlegen. Und wichtig ist dann auch dieses Quantum-Glück, das man braucht. Und Daumen halten ist da wahrscheinlich nicht so schädlich, das da ein bisschen zu unterstützen.
Ja.
Ich glaube ja nicht dran.
An was?
An Glück.
Ans Daumen halten.
Ans Daumen halten. Ach so, nein. Nein, aber es beruhigt ungemein.
Naja. Ja, aber mich nicht.
Apropos Mars, wie geht's denn unseren Freunden von der AMSAT-TL? Haben wir da...
Ja, ich hab schon lange nichts mehr gehört eigentlich.
Also ich habe jetzt kürzlich, glaube ich, eine Reportage im deutschen Fernsehen gesehen, während dem 29C3. Und da haben sie halt berichtet, dass sie jetzt den erfolgreichen Test der Funkeinheit gemacht haben, indem sie mit Bounce über die Venus oder so.
Also zur Erklärung für diejenigen, die nicht wissen, worüber jetzt gesprochen wird. Die AMSAT-TL ist von der Amateur Radio Satellite Association, der deutsche Abkömmling. TL steht in dem Fall für Deutschland. Und die planen gerade die erste Amateurmission außerhalb eines stabilen Orbits um die Erde, nämlich in Richtung Mars. Und die wird jetzt gerade geplant und gebaut. Und das ganze Projektleitung wird eben von der AMSAT-TL gemacht, obwohl natürlich nicht nur Leute aus Deutschland daran mitarbeiten.
Ja, so ist es, gut erklärt. Und ja, also das ist natürlich meiner Meinung nach in der nicht professionellen Raumfahrt das spannendste Thema natürlich. Also Leute, die wirklich eine Mars-Sonde bauen.
Was heißt bitte nicht professionell?
Das wollte ich in dem Kontext auch gerade fragen. Ich glaube, dass das sehr professionell ist, was die Leute so abziehen.
Nicht dafür gezahlt, so mit Anflug von hobbymäßig. Ja. Mhm.
Jo.
Professionell, wahrscheinlich professioneller als manche Leute dafür bezahlt bekommen, aber im Sinne von auf freiwilliger, hobbymäßiger Basis.
Als Amateur quasi.
Ja, so wollte ich es gerade nicht sagen, ne?
Naja, aber Funkamateur ist schon irgendwie, meiner Meinung nach.
Schließt Professionalität,
Ja, solange man das Ganze nicht umdreht, ist es ja okay, weil Funkamateur ist ja eingetragener, geschützter Begriff. Ne? Was ja. Die umgekehrte Version davon nicht ist. Deswegen ganz wichtig, dass man Funkamateur sagt.
Und nicht Amateurfunker, das war nämlich die umgekehrte Version, von der jetzt gerade gesprochen
wird. Ich habe nicht mehr
gedacht, sag es nicht.
Meint er jetzt irgendwie Amateurfunk oder Funkprofi wäre die umgekehrte Version von Funkamateur? Okay, führt zu weit. es kann sehr viel schief gehen bei solchen Missionen. Man sieht ja also quasi also das hast du ja angesprochen vorher, und die notwendige Portion Glück, die man braucht. Also die Geschichte der Raumfahrt und nicht nur der bemannten, auch der unbemannten Raumfahrt und von uns Menschlein ist ja, sage ich mal, so wirklich gepflastert von Unfällen und was weiß ich, Explosionen und Rückschlägen und sonstigen Dingen irgendwie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man ja von einem Gutteil dieser ganzen Dinge gar nichts mitkriegt. Ja? Weil mitkriegen tun wir die Dinge, die jetzt quasi wirklich so im Rampenlicht der Öffentlichkeit stattfinden. Also irgendwelche Starts, die von Houston aus erfolgen oder was, Cape Canaveral, wo auch immer. Na, Florida, glaube ich.
Ja, Spitzname und, Cape Carnival. Ja.
Cape Carnival?
Ja, nach den vielen Fehlversuchen in den 60er Jahren.
Ja.
Ja, da möchte ich eigentlich sagen, dass auf dem Erststart einer Rakete drauf zu sein, ist immer ein Nachteil. Das habe ich schon bei der ersten Sendung, glaube ich.
Wir tun alles dafür, dass der Satellit nicht fertig wird, bevor die Rakete zum ersten Mal geflogen ist.
Ist das nur nicht aufgefallen?
Warum versteht das niemand, dass das ein Plan von uns ist?
Aber umgekehrt sage ich, die Technik, die Interorbital eben einsetzt, ist sehr robust und einfach und auch schon erprobt. Also ein gewisser Herr Kaiser hat das in den 70er Jahren schon, also 1970er Jahren, schon einmal ausprobiert. Die Schwierigkeiten waren natürlich, dass man die Konkurrenz da gescheut hat und er wenig Unterstützung bekommen hat mit seiner OTRAG.
War das derselbe Herr Kaiser, den Sie dann im Kongo ausgeraubt haben? Ah ja.
Genau, das ist vom Kongo ausgegangen. Ja, von der, wo ich noch ein großes Problem sehe, ist die Vielzahl an Biggiebags, die also diese Rakete hat. Und jetzt stelle ich mir sich vor, wenn da 30 Nutzlasten oben sind, es reicht, wenn da eine dieser Nutzlasten zufolge der Beschleunigungskräfte oder des Vakuums oder sich überhitzt oder sonst was und die Lithiumzellen da drin zum Brennen anfangen, ist der ganze Spaß relativ schnell vorbei, weil unser Satellit natürlich da fleißig mitbrennt dann, wenn er mal heiß genug ist.
Also ich hoffe ja, dass er das wirklich auslöst. Ja, also nur Mitläufer möchte er nicht sein. Wenn, dann soll er wirklich der Grund sein, warum die Rakete abstürzt. Ja, das ist, aber auch mit untergehen ist langweilig.
Ich glaube, du hast eine gute Versicherung abgeschlossen.
Austrian Space Law.
Nur weil ich hoffe, dass der Mossad schuld war, heißt nicht, dass das ein Schuldeingeständnis ist. Ja? Also das müssten Sie mir zuerst einmal beweisen.
Also ich bin ja bei solchen Dingen immer eigentlich prinzipiell der Meinung, dass es sich um Materialfehler handelt.
Ja, sowieso. Also das wenn Problem ist ja, wer von den Amateuren kann sich wirklich weltraumgeprüftes Material leisten? Da sind wir ja wirklich um 10er Potenzen zu wenig finanzkräftig. Und die Gefahr, eben, das hat eben die OTRAG auch gehabt. Also wenn man dann Scheibenwischermotoren einsetzt, um Raketentriebwerke zu steuern, dann kann das eben schief gehen, nicht? Weil die im Vakuum und bei hohen Beschleunigungskräften und vor allem bei diesen hohen Rüttelmomenten, was aber, wie es ausschaut, die Interorbital aufgrund ihrer Konstruktion nicht hat. Wir haben ja letztens die Geräusche uns angehört.
Ja.
Ist horcht sich relativ
sehr vibrationsarm.
Zahm an.
Also, um das jetzt auch klarzustellen, wir werden am Mossad keine Scheibenwischermotoren einsetzen.
Der Mossad ist ja kaum größer als ein Scheibenwischermotor. Insofern wäre das nicht besonders schlau.
Wir brauchen ja keinen Scheibenwischer, also vollkommen gleichgültig. Ja. Aber du hast schon recht natürlich, klar. Also für uns ist natürlich, was ich sehe, also die Space-Erprobung der Bauteile wird der Flug des Mossad sein. Und so geht es ja vielen anderen auch mittlerweile.
Naja, wir werden zumindest auf 30, 35 Kilometer Höhe mit einem Ballon steigen, hoffe ich doch.
Stimmt, mit ein paar Bauteilen zumindest. Oder vielleicht sogar mal mit dem ganzen Engineering Model.
Ich hoffe eigentlich schon mit dem ganzen Satelliten.
Ja, genau. Also das sind so die nächsten Testschritte. Mhm. Wie gesagt, wir passen uns unsere Arbeitsweise irgendwie auch Interorbital Systems, also unserem Launch Provider an und der Firma, die ja eigentlich, sage ich jetzt einmal so, schuld daran ist, dass wir an dem Projekt arbeiten. Geben ab sofort einfach keine Deadlines mehr raus, sondern wir arbeiten einfach an diesem Projekt Stück für Stück weiter und wenn was fertig ist, ist es fertig, Punkt.
Mhm. Naja.
Also... Ich damit es nicht so amateurhaft wirkt, wir werden natürlich den Satelliten ausgiebig testen.
Na, das sicher. Ist, na klar.
Das ist
da steht außer Zweifel.
Entsprechende Infrastruktur in Graz und in Österreich vorhanden ist und spätestens in München sitzen also die richtigen Leute, die man auch noch konsultieren kann.
Gut.
Ihr habt ja schon... Ja, ihr habt ja da schon Kontakte geknüpft, nicht?
Ja, ja, natürlich.
Das werden wir zu anderer Gelegenheit hier besprechen oder kundtun oder sonst irgendwas. Ich hoffe, wir haben das geschätzte Publikum heute nicht zu sehr verwirrt oder wie auch immer. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, auf Wiederhören zu sagen natürlich. Und bedanke mich fürs Zuhören, für die zugehört haben, bei denen, die zugehört haben. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Also mich wahrscheinlich nicht, nämlich sicher nicht, aber einige andere.
Das Team.
Und wünsche noch einen schönen Abend mit dem restlichen Programm von Radio Helsinki, mit dem weiteren Programm. Aficionados on Air machen wir jetzt dann weiter. In wenigen Sekunden eigentlich und die wenigen Sekunden, wenn wir überbrücken mit Airflow Sounds von Urukuma. Der Titel des Stücks ist La Guerra Trale Nuvolebis. So kleine Wölkchen werden das irgendwie sein, also der Krieg zwischen den kleinen Wölkchen. Ja, auf Wiederhören von meiner Seite.
Ja. Ja. Baba, ja. Allerseits.
Der Rest nickt noch.
Man hört sich wieder.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ignition, 1. Und dann macht es irgendwie so.
Dann kommt Lift-off kommt bitte zum Schluss. Lift-off.
Mursat Radio.